Dr. Benedikt Probst, wann und was hast du das letzte Mal gefeiert, so richtig?
Ich habe das Buch natürlich gefeiert und zwar mit Marian und ich erinnere mich nicht mehr an die letzten Details, aber es war sicher ein schöner Abend.
Also es flog viel Konfetti, so kann man es zusammenfassen. Marian Krüger, sollten wir Erfolge nicht viel, viel öfter eigentlich feiern?
Definitiv sollten wir das tun, vor allem auch die kleinen und die kleinen Schritte auf dem Weg zu den großen Erfolgen, weil das wahnsinnig viel Energie gibt, um dann den Marathon zu schaffen, wenn wir die kleineren Zwischenschritte auch mal hier und da feiern.
Und wir reden in dieser Folge über kleine und große Klimaerfolge, lernen die Netto-Null kennen und ich will wissen, hilft Biertrinken dabei, den Regenwald zu schützen? Ja, dabei haben wir die Partyhütchen auf dem Kopf. Los geht's, wenn das Partyhütchen auch wirklich richtig sitzt. Mit der 100. Folge von
Campus.
Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats. Konfetti, Luftschlangen und Partytröten sind heute mit dabei. Eine dieser Partytröten, das bin ich, Andrea Peters. Schön, dass ihr auch mit dabei seid. Und wir feiern... Hättet ihr gedacht, dass wir heute eine Party zusammen feiern?
Nein, also ich bin gerade vom Mittagessen zurückgekommen und so Feierlaune ist jetzt noch nicht bei 100, aber das kann sich jetzt noch ändern.
Sehr gut. Der Podcast Campus Beats ist mittlerweile in der 11. Staffel und das hier ist die 100. Folge. Also die Stimmung in Richtung 100, die schaffen wir heute noch. Und dafür sind zwei besondere Gäste eingeladen. Ihr habt sie gerade schon gehört. Ben und Marian. Hi, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo und Glückwunsch von unserer Seite.
Ja, herzlichen Glückwunsch und danke für die Einladung.
Ihr zwei seid heute da, weil es ja auch um eine besondere Zahl geht, möchte ich mal sagen. Es ist nicht die 100, sondern die Netto-Null. Die Zahl hat mit der Klimakompensation zu tun und in unser aller Leben erreicht uns das Thema ja, wenn wir zum Beispiel, also mich zuletzt, als ich einen Flug gebucht habe, da konnte ich dann anklicken, ob ich dann noch irgendwie zig Bäume dafür pflanzen möchte oder sowas. Oder ihr kennt wahrscheinlich noch die Werbung von diesem Bier, wo man dann ein Stück Dschungel stehen bleiben lassen kann pro Kasten oder sowas. Wie sehr werden wir da eigentlich hops genommen? Und welche Methoden helfen wirklich? Dir, mir, im Unternehmen, der Umwelt. Das klären wir heute mit euch, Ben und Marian, denn euer neues Buch heißt Race to Zero. Wie Unternehmen den Wettlauf zur Klimaneutralität gewinnen, erschienen 2024 im Campus Verlag. Ben, was ist denn die Netto-Null?
Also Netto-Null bedeutet, dass wir, du hast gerade von den 100 gesprochen, praktisch von, sagen wir mal, wir emittieren heute 100 Tonnen, dass wir versuchen, diese möglichst zu reduzieren. Und das kann bedeuten, wir reduzieren 90 Tonnen davon. Aber dann gibt es eben noch ein paar sogenannte Restemissionen, die man sehr, sehr schwer reduzieren kann. Und das heißt, man versucht dann, diese sozusagen übrig gebliebenen Tonnen zu kompensieren mit sogenannten Negativemissionen. Das heißt, man hat noch 10 Tonnen, aber man geht dann sozusagen 10 auch nochmal ins Negativ und kommt dann bei Netto Null raus. Ne? Also sozusagen 10 minus 10 ist 0 und dementsprechend heißt das Netto Null. Und das beispielsweise Deutschland so. Deutschland hat ein sozusagen Netto Null Ziel. Bis 2045 sollen wir das erreichen. Und das wird heißen, sehr stark zu reduzieren, aber dann eben auch durch die Negativemission den Rest zu kompensieren.
Marian, habe ich das richtig verstanden, dass es also möglich ist, den CO2-Ausstoß, den jemand schon fabriziert hat, wieder rückgängig zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist möglich. Klar muss aber auch sein, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, dann kommt der ganz, ganz große Teil von unseren Bemühungen von der Reduktion. Also wir alle, aber vor allem die Industrie muss zusehen, dass sie in Zukunft, in Deutschland zum Beispiel bis 2045, deutlich weniger CO2 in die Luft bläst. Und das, was du gerade angesprochen hast, das Zurückholen von CO2 aus der Atmosphäre, das ist nur für die Emissionen vorgesehen, die wir wirklich sonst nicht verhindern können. Das ist gewissen Industrien so. Wenn man an die Luftfahrt denkt, ist es beispielsweise wirklich nicht trivial oder nur sehr schwer, das zu erreichen. Im Zementbereich, ähnliches. Da können wir reduzieren und das müssen wir tun, aber am Ende bleiben uns ein paar Restemissionen, die wir nicht vermeiden können. Und da gibt es eine Reihe von Optionen, die uns zur Verfügung stehen, um zu sagen, hey, das große Problem im Klimawandel ist die hohe Konzentration von CO2-Emissionen. Wir vermeiden alles, was wir können, aber all das, was wir noch reinschicken, das müssen wir irgendwie da rausholen. Sonst haben wir keine Chance, in den 1,5 oder 2 Grad Erwärmungszielen zu bleiben, zu denen wir uns als Gesellschaft versprochen haben.
Die Zuhörenden werden sich vielleicht fragen, wieso wissen die beiden so viel darüber? Ich sag mal kurz, wer ihr seid. Marian, du bist Gründer und Leiter der Non-Profit-Organisation Remove, die Startups bei ihrem ambitionierten Ziel unterstützt, klimaschädliche Gase wie CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Habe ich bei dir im Buch gelesen. Und Ben, du forschst am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Da geht es dann viel um CO2-Märkte und Klimastrategien von Unternehmen. Wann und wo, wie kam jetzt die Idee, okay, wir müssen das rausbringen, wir müssen ein Buch zusammen machen.
Marian und ich haben uns an der ETH in Zürich kennengelernt, in der Gruppe von Volker Hoffmann, und haben schnell gemerkt, dass uns ja viele Interessen verbinden, aber wir gleichzeitig auch auf persönlicher Ebene sehr gut klarkommen, und haben gesagt, es gibt dieses Thema, du hast es angesprochen, ne? Es ist sozusagen die Klimaneutralität, Netto Null, es gibt verschiedene Zertifikate, das kam uns alles vor wie ein großer Dschungel, und in Gesprächen mit Unternehmen haben wir schnell gemerkt, dass diese Verwirrung auch in der Industrie herrscht, und haben dann gesagt, komm, wir schreiben ein Buch dazu, und haben dann bei Campus auch ein sehr schönes Zuhause dafür gefunden.
Ich möchte mal gerne einen dazu holen, und zwar, du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid beim Campus Verlag und euer Lektor ist Patrick Ludwig. Sollen wir mal Marian hören, was er sagt?
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Offbeat. Race to Zero ist eines der Bücher, das mir in diesem Jahr besonders viel Spaß gemacht hat. Und das liegt zu erheblichen Teilen an Herrn Krüger und Herrn Probst. Die beiden sind absolute Experten in ihren Gebieten und bringen mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, einerseits in der Praxis, andererseits in der Forschung, genau die richtigen Perspektiven auf das Thema Klimaneutralität mit. Die Zusammenarbeit war wirklich super, und das, obwohl ich Ihnen mit meinen Überarbeitungswünschen im ursprünglichen Exposé wahrscheinlich gehörig auf die Nerven gegangen bin. Mir persönlich am besten gefällt, wie verständlich Herr Probst und Herr Krüger technisch komplexe Ansätze der CO2-Entfernung erklären. Wer es schafft, mir technisch um Laien verständlich zu machen, wie ein CO2-Sauger funktioniert, hat's wirklich drauf.
Da freue ich mich sehr, da freuen wir uns, glaube ich, sehr. Und es war tatsächlich unser Ansinnen, das Ganze in einer Weise zu schreiben, dass LeserInnen, die vielleicht ihre letzte Interaktion mit Chemie, Physik, Biologie in der 10. Klasse hatten, trotzdem einen Weg in diesen Dschungel der CO2-Kompensation und der CO2-Entfernung finden. Und ich glaube, Herr Ludwig passt da ganz gut rein von dem, was wir mit ihm so besprochen haben. Und wenn er sagt, das hat geklappt, dann freut uns das natürlich sehr.
Ben, wie ist es dir ergangen, so zu dritt dieses Buch ja auch zu formen? Das ist wahrscheinlich was ganz anderes als so eine Doktorarbeit, ne, wo man wirklich ja auch alleine in seinem Kopf dann ist und alles strukturieren kann. War das eine Herausforderung auch für dich dann?
Ein Buch ist immer eine Herausforderung. Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich zuvor schon mal ein Buch geschrieben hatte, und dementsprechend wusste ich zumindest, auf was ich mich eingelassen habe. Marian, glaube ich, da gab es noch so ein paar kleinere Überraschungen. Aber alles in allem ist das sehr gut gelaufen, und wir waren da natürlich bei Herrn Ludwig auch in sehr kompetenten Händen, der mit viel Ruhe, aber auch Weitsicht das Buch mit uns entwickelt hat. Und also ich glaube, wir sind beide sehr, sehr zufrieden mit dem Endresultat.
Wenn ich euch so höre und ihr auch gesagt habt bei eurer Kennenlerngeschichte, dass es direkt, dass ihr ja so ein Vibe miteinander hattet, dass es irgendwie geklickt hat. Wie ist denn wirklich die Idee entstanden? Also das war ja jetzt vielleicht mal die offizielle Version, aber saßt ihr irgendwie in einem Raum abends zusammen, habt was getrunken, wart irgendwie, ich weiß nicht, unterwegs? Oder ist es wirklich aus einer ja unternehmerischen Sicht entstanden, sozusagen, euer Buch?
Also ich glaube, es war eine Kombination aus beiden. Wir haben tatsächlich in unserem Herzensthema CO2-Märkte und Carbon Removal, also CO2-Entfernung, gesehen, dass es dieses Buch wirklich braucht. Aus einer systemischen Perspektive, wir haben das Problem erkannt bei den Unternehmen, die immer wieder Anfragen uns gestellt haben, und haben einfach gemerkt, wir können uns nicht verdoppeln oder verdreifachen, um diese Anfragen zu bedienen. Also macht es vielleicht Sinn, diese Gespräche, die wir ohnehin führen, einfach mal zu systematisieren und der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig hat sich aber auch bei uns relativ schnell eine Freundschaft entwickelt. Und ich weiß nicht, wer schon mal in Zürich war. In Zürich gibt's die Limmat. Es ist ein Fluss, der durch die Stadt fließt, und indem man sich, wenn man irgendetwas Aufblasbares hat, sich ganz gut einfach treiben lassen kann. Und tatsächlich meine ich, vielleicht ist das auch rückblickend einfach die Beschönigung der Situation, meine ich, dass uns bei so einer Treibsession die Idee kam, hey, jetzt packen wir das doch mal an.
Beat on repeat.
Ich würde jetzt auch mal gerne richtig, wo wir gerade bei dem Fluss sind, reintauchen in das Thema. Also ich habe das ja gerade mit den Bierkästen, mit dem Zertifikatehandel hatten wir es gerade, und auch mit dem Regenwald. Werden wir da, wird uns da der Blick verwischt?
Also ich glaube, langfristig ist es völlig unstrittig, dass wir diese Negativemissionen brauchen. Aktuell ist es so, dass viele der Kompensationen, die angeboten werden, auf sozusagen kurzfristigen Vermeidungsprojekten basieren. Also das heißt, dass man Regenwald im Amazonas schützen möchte oder effiziente Kochöfen in Kenia unter die Menschen bringen. Das ist natürlich alles gut und richtig. Und der Wald soll geschützt werden und die Menschen sollen energieeffizienter kochen können. Aber oftmals ist es so, dass zum einen diese Projekte ungeeignet sind, langfristige CO2-Emissionen wirklich zu kompensieren. Das liegt daran, dass CO2 für hunderte bis tausende Jahre in der Atmosphäre ist, diese Projekte aber oft nur kurzfristig den Wald schützen und dementsprechend ungeeignet sind für die Kompensation. Und das Zweite ist, dass viele der existierenden Projekte nicht richtig funktionieren. Das liegt daran, dass es ein unregulierter Markt ist und da wird es langfristig auch wichtig sein, dass man bessere und klare Regeln aufstellt, wie diese Märkte funktionieren können.
Vielleicht auch europaweite Regeln, also dass wir weg mal von diesem Grenzendenken auch kommen, dass da nicht so ein Geschacher unter den Zertifikaten ist. Marian, du nickst gerade.
Ja, da ist die EU zum Glück auch gerade dran, nämlich da, das nennt sich dann das Carbon Removal Certification Framework, im Grunde eine Regulation zu schaffen, die europaweit klar sagt, was kann als CO2-Entfernung gelten, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein und wofür kann es genutzt werden. Denn was Ben gerade ausgeführt hat, sorgt am Ende dafür, dass wir als KonsumentInnen dann manchmal vor Herausforderungen stehen, sich nämlich zu fragen, ich bin gerade nach New York geflogen, kann es wirklich sein, dass mir 5 Euro jetzt reichen, um das CO2, die Emissionen, die ich hier hatte, zu kompensieren? Die kurze und schmerzhafte Antwort ist in den meisten Fällen nein. Es gibt Alternativen dazu und das ist eben die CO2-Entfernung. Das heißt, wir vermeiden nicht, wir zahlen nicht jemanden dafür, dass er vermeidet, sondern wir zahlen jemanden dafür, dass er tatsächlich CO2, was schon in der Atmosphäre ist, herauszieht und langfristig speichert. Das ist aktuell tatsächlich noch deutlich teurer. Für so einen Flug nach New York ist man dann eher in den Hunderten von Euro. Aber wenn wir heute nicht bereit sind, dort zu investieren, und damit meine ich uns als Gesellschaft, damit meine ich die Industrie, damit meine ich auch die Gesetzgeber und Regierung, dann werden wir in 2030, in 2040, wenn all unsere Klimaszenarien massiv darauf bauen, dass wir diese CO2-Entfernung haben, um unsere Ziele zu erreichen, keinen Markt haben.
Patrick Ludwig, euer Lektor hat ja eben diesen Klimasauger oder so. Wie heißt der genau? Klimasauger? Okay, Klimasauger.
Was du ansiehst, genau.
Beschrieben. Was ist denn dieser Klimasauger, den Patrick Ludwig da eben so schön beschrieben hat?
In der Tat, der Klimasauger ist einer dieser Lösungen. Es gibt eine ganze Reihe. Das ist einer, den man sich ganz gut vorstellen kann. Es ist im Grunde, sieht es aus wie eine große Klimaanlage, die aufgestellt werden kann. Auf der einen Seite zieht sie atmosphärische Luft ein, also die Luft, die wir alle einatmen. In diesem Klimasauger ist dann eine Chemikalie, die selektiv mit CO2 reagiert. Das heißt, alles fließt da durch und sie reagiert nur mit dem CO2, fasst es also quasi an und lässt am Ende die Luft ohne CO2 wieder raus. Jetzt ist natürlich die Frage, hey, die Chemikalie ist jetzt mit dem CO2 voll, was machen wir denn mit diesem CO2? Dann kann man sich vorstellen, an beiden Ecken wird der Sauger zugemacht und der Staubbeutel, wenn man so will, der jetzt voll mit CO2 ist, wird erwärmt, damit sich das CO2 aus der Chemikalie löst. Und dann nehmen wir das CO2 und speichern es unter Tage in verschiedenen geologischen Vorkommen, wo das dann für Millionen von Jahren festgespeichert ist und eben aus der Atmosphäre raus ist und dadurch keine negative Klimawirkung mehr hat. Es ist eine von vielen Optionen, eine, die natürlich sehr eingängig ist, weil es die schöne Saugeranalogie gibt.
Das ist jetzt viel auch Zukunftsvision, was ich da höre, für mich als selbstständige Unternehmerin, sage ich jetzt mal. Wenn wir Leute haben, die in Startups da sind, die sagen, okay, ich möchte auch sowas machen, habt ihr da erste Schritte, wie die das wirklich angehen können? Weil in eurem Buch Race to Zero habt ihr ja genau diese Therapiemöglichkeiten nochmal aufgeführt, ne? Was kann ich da als Einzelperson oder Unternehmer mit einem kleinen mittelständischen Unternehmen schon reißen?
Also ich glaube, der erste Schritt ist einmal zu definieren, wo möchte ich hin. Und für die meisten Unternehmen wird das heißen, dass man ein Netto-Null-Ziel aufstellt. Und da gibt es gute und nicht so gute Ansätze. Einer der besten ist sicherlich der Science-Based Target Initiative. Das sind wissenschaftsbasierte Ziele. Und da wird dann deutlich, okay, es geht darum, stark zu reduzieren, aber sich eben auch über negative Emissionen heute schon Gedanken zu machen. Und dann kann man sich fragen, okay, wenn negative Emissionen wichtig werden, wie kann ich da heute aktiv werden? Da gibt es zwei Archetypen, können wir sie mal nennen. Es gibt diejenigen, die wir Diversifizierer nennen. Die sind aktiv in verschiedenen Bereichen, in den naturbasierten Lösungen wie Aufforstung, aber gleichzeitig eben auch in den technischeren Ansätzen, die Marian gerade beschrieben hat. Und dann gibt es die Puristen. Und die Puristen sind dann eher in den hochtechnischen Lösungen aktiv. Die sind heute noch sehr, sehr teuer. Und deshalb ist es oftmals so, dass man sich erstmal in sehr, sehr kleinen Schritten bewegt, den Markt kennenlernt, mit ersten Unternehmen spricht, die diese Zertifikate verkaufen. Und da kann man entweder direkt mit den Unternehmen, die solche Zertifikate verkaufen, sprechen, oder es gibt mittlerweile auch Online-Plattformen, die einem dabei helfen, sich ein Portfolio an Zertifikaten zusammenzustellen. Das wird für die meisten Unternehmen, die keine eigenen großen Nachhaltigkeitsteams haben, sicherlich der attraktivste Weg sein. Und wenn man sozusagen die ersten Schritte getan hat, dann kann man auch langfristiger planen, um zu bestimmen, wie man das hochfährt, um seine Klimaziele dann auch 2030, 2040, 2050 zu erreichen.
Also ich sehe schon, 2045 haben wir alle einen Emissionsbeauftragten oder eine Emissionsbeauftragte bei uns im Unternehmen. Gibt es das dann schon? Ich meine, für euer Buch habt ihr auch, ich glaube, 30 Expertinnen und Experten interviewt. Waren das auch Emissionsbeauftragte?
Hoffentlich schon früher. Ich würde sagen, 2045 ist auf jeden Fall viel, viel, viel zu spät. Idealerweise hätten wir die schon vor 10 Jahren gehabt. Sie heißen wahrscheinlich nicht Emissionsbeauftragte, aber die Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen und die auch die Unternehmen beschäftigen, sind oftmals in der CSR, also Corporate Sustainability Abteilung, oder in der generellen Nachhaltigkeitsstrategie angesiedelt. Wobei, dadurch, dass wir so jung sind in dieser Industrie und so an den Anfängen dieser Herausforderung stehen, ist auch teilweise bei Unternehmen noch nicht klar, wo ist das eigentlich anzusiedeln. Teilweise liegt es im Finanzbereich, weil eben auch relativ signifikantes Geld investiert werden wird. Teilweise sind sogar die CEOs, die sagen, hey, das ist ein Thema, das beschäftigt mich persönlich sehr und ich möchte, dass mein Unternehmen da ein Vorreiter, eine Vorreiterin ist. Dann ist es wiederum woanders angesiedelt. Auf langfristige Sicht ist es aber definitiv was, was sich jedes Unternehmen mit dem sich jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Und wir haben es nicht ohne Grund einen Wettlauf genannt. Das mag jetzt vielleicht noch nicht so aussehen. Das Buch heißt ja Race to Zero. Aber diese Notwendigkeit von CO2-Entfernung, der sich alle Unternehmen stellen müssen, mit der muss man heute loslegen. Ansonsten kann sein, dass man 2030, 2040, wenn man darauf angewiesen ist, hinten dran steht.
Also jetzt schon trainieren für den Marathon, weil ein Sprint ist das ganz auf gar keinen Fall, merke ich gerade. Gibt es denn so, official heißt das so Leuchtturmprojekte, aber das finde ich immer so furchtbar, Leuchtturmprojekte, aber ich suche ein anderes Wort. Gibt es denn Leute, die sich schon auf den Weg, auf die Strecke gemacht haben sozusagen, um zu sagen, okay, wir möchten ganz früh durch dieses Ziel gehen? Habt ihr da vielleicht Beispiele?
Ja, ich glaube, ein interessantes Beispiel ist Microsoft. Die haben sich sehr früh und ein Netto-Null-Ziel gesetzt, und zwar für 2030. Das ist in 6 Jahren, und haben entschieden, zum einen, okay, wir wollen zur Null kommen, aber wir wollen dann auch unsere historischen Emissionen wieder aus der Atmosphäre nehmen. Und das war ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Microsoft ist aber aus einem anderen Grund noch ein gutes Beispiel, weil es auch die Komplexitäten zeigt, nämlich wie viele Menschen ja mitbekommen haben, ist die KI ziemlich durch die Decke gegangen und somit braucht Microsoft deutlich mehr Strom für ihre Datencenter und finden gerade, oder wir sehen gerade, dass die Emissionen jetzt gerade wieder gestiegen sind und Microsoft versucht, sie sozusagen jetzt langfristig wieder zu drücken. Aber das zeigt, es gibt Unternehmen, die haben sich auf den Weg gemacht, aber es ist eben auch in Teilen sehr, sehr schwierig, das dann auch umzusetzen. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Microsoft das langfristig schaffen wird. Aber es zeigt eben auch die Schwierigkeiten, besonders wenn die wirtschaftlichen Interessen anders gelagert sind.
Marian, möchtest du noch ergänzen?
Ja, Microsoft ist dahingehend ein gutes Beispiel, dass sie der relevanteste und größte Käufer von CO2-Entfernung sind. Natürlich sind sie dahingehend aber auch wieder anders, weil es ein amerikanischer Tech-Konzern ist, der natürlich große Gewinne einfährt. In Europa gibt es natürlich auch viele große Industrieunternehmen, deren Hauptaufgabe nach wie vor sein wird, erstmal zu reduzieren. Ja? Und die Aufgabe ist eine Mammutaufgabe für viele von ihnen. Nichtsdestotrotz gibt es einige von ihnen, teilweise im Zementbereich, die sie auch jetzt schon anschauen, hey, können wir vielleicht auf dem Weg der Reduzierung unsere industriellen Güter, die wir haben, vielleicht sogar nutzen für die CO2-Entfernung? Ein ganz kleiner Exkurs, es gibt nämlich die Möglichkeit, beispielsweise mit alkalinem Gestein, also Gestein, das einen bestimmten pH-Wert hat, CO2 aus der Atmosphäre aufzufangen. Und im Zementbereich, aber auch im Mining-Bereich, gibt es natürlich wahnsinnig viel von diesem Gestein. Das heißt, Das ist nicht nur eine Option für diese Unternehmen selbst zu kompensieren, sondern auch ein potenzielles Geschäftsfeld. Diese Industrie, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wird mal so groß werden, wie die Öl- und Gasindustrie heute ist. Das heißt, das ist nicht nur aus klimapolitischer und klimaphysischer Sicht super relevant, sondern es ist auch ein mega interessantes Geschäftsfeld.
Für die Städteplanung schon alleine. Ne, also wenn ich mir Generationenwohnen vorstelle, andere anders gebaute Häuser, eine Freundin von mir ist Architektin, die wollte schon immer mit nachhaltigen Stoffen bauen. Jetzt kann ich ihr sagen, hey Corinna, hör mal den Podcast an. Dann. Wie heißt der Stoff nochmal?
Es gibt verschiedene alkaline Steine, es gibt aber auch net-negatives Zement tatsächlich schon. Oder Zement, der sogenannte Biokohle einschließt. Also das kannst du der Corinna gerne mal sagen. Und dann kann sie so ein, auch ich benutze das Wort jetzt trotzdem, Leuchtturmprojekt.
Genau, das Leuchtturmprojekt, super. Ich finde das klasse, dass, also ich habe ganz viel gelernt in dieser Folge von euch und bin mir sicher, dass ich euer Buch auch immer wieder nochmal durchblättern werde, weil da wirklich großartige Expertinnen, Expertengespräche unter anderem auch, ich sag mal, nicht verschriftlich sind, sondern ihr habt das so einfließen lassen. Das war sehr praktisch alles in dem Buch. Also ich konnte Dinge verstehen, ich habe aber auch Lösungen gesehen. Also es ist nicht nur so eine Dystopie oder so. Ja, wenn wir jetzt mal, wir sagen mal, nochmal gehen 100 Folgen Campus Beats ins Land. Ja? Was soll bis dahin vielleicht passieren? Was würdet ihr euch wünschen, was vielleicht auch CO2 emissionstechnisch ablaufen könnte schon in den Unternehmen?
Also ich würde sagen, die Herausforderung, vor der wir stehen, ist wahnsinnig groß. Und die Zeit drängt. Wenn man die Solarindustrie als Beispiel nimmt, da hatten wir 60 Jahre, um die wirklich hochzufahren. Unter anderem auch, weil Deutschland da so wahnsinnig aktiv war in den 2000ern. Bis 2045 haben wir nicht mehr 60 Jahre, sondern tatsächlich deutlich, deutlich weniger. Das heißt, wenn wir in 100 Folgen uns mal wieder treffen würden, dann würde ich sagen, hoffentlich haben wir es geschafft, die Dränglichkeit des Ganzen zu verstehen, auf Unternehmensseite und auch auf politischer Seite, und da wirklich Gas zu geben. Ich arbeite Tag ein, Tag aus mit den Startups, die wollen Gas geben, aber sie brauchen Kunden und Kundinnen und sie brauchen politischen Support.
Um vielleicht noch ein Beinzusatz hinzuzufügen, also ich glaube auch, dass man zum Beispiel auf politischer Ebene sagen kann, wir haben nicht nur ein Reduktionsziel, sondern wir haben auch ein Ziel für die CO2-Entnahme, ne, dass man da auch ganz transparent ist, was versuchen wir eigentlich langfristig zu erreichen. Und das kann auch auf Unternehmensebene so sein, ne, dass auch Unternehmen sagen, das ist jetzt unser Ziel, nicht nur für die Reduktion, sondern auch für die Entnahme. Und wie Marian vorhin gesagt hat, das kann für manche Unternehmen auch ein ganz spannendes neues Feld sein, ne, dass sich jetzt immer mehr auch auffächert über die Zeit und hoffentlich sozusagen auch zu einer größeren Industrie wird jetzt über die nächsten Jahrzehnte. Und ja, Marian arbeitet sehr hart dran, von daher bin ich da optimistisch, aber wir gucken mal, wo die Reise hingeht.
Sagt Dr. Benedikt Probst und sagt auch Marian Krüger. Ihr Buch erschien im Campus Verlag, heißt Race to Zero, wie Unternehmen den Wettlauf zur Klimaneutralität gewinnen. Ich finde, dieses Buch ist ein absolutes Zeitgeistbuch und nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig, sondern für dich, mich, für uns alle, damit wir ganz viel verstehen, was überhaupt möglich ist. Es ist so ein bisschen auch für mich Zukunftsreise, Science Fiction, was wir in Filmen sehen, nur halt in echt. Ja, und Marian und Ben, wir hören uns dann zur 200. Folge wieder. Deal?
Deal.
Sehr gut. Und ich habe jetzt natürlich auch noch was zu tun, das Konfetti wieder aufsammeln hier von der 100. Folge. Ne? Jedes einzelne Konfetti-Blättchen im Studio, um es in eine Tüte zu packen für das nächste Jubiläum. Recyceln halt. Ich bin Andrea Peters und jetzt raus. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig. Danke euch. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.